Es ist gut, hier zu sein, oder was denkt ihr? Oder lieber Chicago, minus 40 Grad, arktische Kälte, kalter Wind. Vor vielen Jahren war ich mal in Chicago und ich erinnere mich noch an den kalten Wind, der vom Lake Michigan da in die Stadt blies. Oder dann doch lieber Australien. Ein Bekannter von mir ist jetzt dahin geflogen und seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es im gesamten Land noch nie so heiß wie im Januar 2019. Man hat in Port Augusta, das ist in Südaustralien, 49,5 Grad gemessen. Es ist gut, hier zu sein, sage ich doch. Allerdings, im Glauben, in Bezug auf Jesus, da ist es nicht gut, laut zu sein, so wohltemperiert in der Mitte. Wenn es um Jesus und sein Wort geht, dann ist es gut, den Eispanzer klirrender Kälte so ein bisschen aufzutauen und das Feuer in unseren Herzen neu zu entfachen. Und das wollen wir auch mit dieser Predigtreihe, das Feuer für Jesus, für seine Gemeinde, für die Beziehungen, die wir leben dürfen, neu entfachen. Ich und du und Gott, unser Netzwerk der Beziehung. Und ich habe so ein Netz hier mitgebracht, das stammt aus unserem alten Kombi, unserem Citroen. Und das war ganz praktisch, man konnte das so unten auf dem Boden verspannen, wenn man da irgendwelche Teile spontan gekauft hat, dann konnte man die schön festzurren. Und manchmal, wenn wir nichts dabei hatten beim Einkaufen, haben wir das Ding einfach genommen, alles rein. Da geht enorm viel rein, weil das dehnt sich dann ein bisschen und nach Hause getragen. Aber ihr merkt, so ein Netz, das braucht verschiedene Punkte, um es wirklich aufzuspannen. Man braucht, um ein Netzwerk der Beziehung zu haben, andere Menschen, mit denen man irgendwie verbunden ist. Ein Netzwerk heißt verbunden sein mit anderen. Und wir haben in der letzten Predigt gehört, dass unser Leben ein Geschenk ist, aber dass es erst in Gemeinschaft entsteht, dass es da erst komplett wird und dass die Gemeinschaft, die entsteht, in unserem Leben Freude bewirkt. Aber unser Netzwerk der Beziehung, dieses Geflecht, das dem einen manchmal viel zu engmaschig ist und dem anderen viel zu durchlässig erscheint, das ist ein sehr störungsanfälliges Spannungsfeld. Die störungsanfällige Komponente ist nicht Gott, sondern die störungsanfällige Komponente in diesem System sind natürlich immer die anderen, das Du, denken wir. Aber in Wahrheit sind wir es selbst. Ich bin oft der Schwachpunkt in diesem Gewebe. Und warum? Das schreibt Johannes in seinem ersten Brief und wir lesen aus dem ersten Johannesbrief Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Unser Netzwerk der Beziehung braucht eine dreifache Kultur. Es braucht eine Kultur des Lichts, damit die Atmosphäre der Finsternis weicht. Es braucht eine Kultur der Wahrheit, damit unsere Lebenslügen offenbar werden, und es braucht eine Kultur der Vergebung, damit die Atmosphäre der Anklage, in der die Schuld immer zuerst beim anderen gesucht wird, keinen Raum hat. Und diese drei Kulturen, diese Atmosphären sind ineinander verzahnt, sagt Johannes, und wo sie gelebt werden, da geben sie Gottes Wort Raum in unserem Leben. Und damit unser Netzwerk der Beziehung echt tragfähig und auch vor allem anziehend ist, wollen wir hier in der EFG Gundelfingen überlegen, wie wir diese Kulturen des Lichts, der Wahrheit und der Vergebung fördern können. Wir beginnen mit der Kultur des Lichts. Johannes beginnt mit der Aussage, Gott ist Licht und bei ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Gott ist Licht. Die Schöpfungsgeschichte beginnt damit, dass Gott in die Finsternis hineinspricht, es werde Licht. Wir wissen, dass es ohne Licht kein Leben gibt. Und ich denke, viele Menschen sind auf der Suche nach Licht oder nach Erleuchtung, nach Klarheit, nach einer Quelle, die die Dunkelheit aus ihrem Leben herausdrängt. Nach einem Licht, das sich nicht als erbärmliches Irrlicht erweist, sondern das Orientierung gibt. Einem Licht, das Abgründe offenbart, bevor ich darin feststecke. Einem Licht, das mich selbst in den Lichtkegel stellt und mir meine dunklen Seiten, meine Wunden und Verletzungen zeigt. Einem Licht, dem nicht irgendwann die Batterie ausgeht und mich dann wieder im Dunkeln stehen lässt. Jesus sagt von sich, dass er das Licht der Welt ist. Der Charakter Gottes ist Licht und Jesus war das göttliche Licht für die Menschen. Und Johannes beschreibt das in seinem Evangelium: Von ihm, von Jesus kam alles Leben und sein Leben war das Licht für die Menschen. Es leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis wehrte sich gegen das Licht. Eine Kultur des Lichts gibt es nicht ohne Kampf. Die Finsternis wehrt sich gegen das Licht, denn plötzlich erkennen wir Dinge, die uns nicht gefallen oder die wir nicht wahrhaben wollen. Aber es kann auch sein, dass ich sehr froh bin, wenn es hell wird, wenn ich klar sehe, was mit mir los ist, weil ich endlich erkenne, was mir fehlt. Bei Gott gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis, sagt Johannes. Bei uns? Ja, bei mir gibt es Licht und Schatten. Finstere Gedanken, finstere Blicke, Dunkelheit, Depression. Jede Kultur und jeder von uns hat seinen eigenen blinden Flecken und seine Winkel, die er vor dem Licht versteckt. Aber wenn wir uns öffnen für Gottes Licht, wenn wir Jesus, das Licht der Welt, bitten, in unser Leben zu kommen, dann wird es hell. Jesus verspricht, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Der Mathematiker und Physiker Blaise Pascal hat gesagt, der Glaube bringt genug Licht für diejenigen, die glauben wollen. Genug Licht, wenn du Jesus vertraust. Aber er sagt auch, und genug Schatten, um diejenigen mit Blindheit zu schlagen, die es nicht wollen. Ich frage dich, willst du glauben? Willst du Jesus vertrauen? Dann gilt dir, was Jesus sagt. Du wirst nicht in der Finsternis umherirren. Du wirst genug Licht im Leben haben. Du wirst spüren, wie sich dein Netzwerk der Beziehung verändert. Johannes bringt seine Erfahrung ein, wenn er sagt in Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Warum? Weil Licht, Offenheit, Klarheit, Transparenz, Reinheit schaffen Kontaktfähigkeit. Licht verbindet. Licht schafft eine Atmosphäre, in der wir einander vertrauen können. Dunkelheit isoliert, Finsternis verdeckt. Wenn unser Netzwerk der Beziehung anziehend sein soll, wenn es zum Miteinander Verbundensein beitragen soll, dann braucht es Licht. Licht ist ein Passwort, damit die Verbindungen zueinander hergestellt werden. Und Jesus-Leute reflektieren dieses Licht Gottes. Denn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und so gewinnt unser Netzwerk der Beziehung eine Bedeutung, die über uns selbst, über unser Netzwerk hinausgeht. Licht der Welt. Unser Netzwerk der Beziehung braucht neben einer Kultur des Lichts eine Kultur der Wahrheit. Mit der Wahrheit haben wir frommen Menschen leider nicht selten ein ziemlich fettes Problem. Einerseits behaupten wir lautstark und manchmal mit wenig Gespür für unser Umfeld, dass wir im Besitz der Wahrheit sind. Und andererseits werden gerade wir zu Heuchlern und streichen mit unserem Leben die Wahrheit durch. Nach außen hin tun wir oft fromm, so als würden wir Jesus folgen, aber in Wirklichkeit machen wir unser eigenes Ding. Unser Text beschreibt das mit in der Finsternis leben. Und so wird manches fromme Leben zu einer Lebenslüge. Jesus thematisiert diese Problematik, dieses Dilemma, diese Schizophrenie. Er sagt, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Uns ist allen klar, dass unser Leben, so wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Arbeit machen, lauter spricht wie unsere Worte, die wir sagen. Zu Gott gehören und in der Finsternis leben, das verträgt sich nicht auf Dauer. Tragen wir zu einer Kultur der Wahrheit bei? Die Kultur der Wahrheit, die ist ja heute enorm unter Druck. Im Zeitalter der Datenreligion, wo Fake News und alternative Fakten Vertrauen zerstören oder aushöhlen. Denn wenn das, was wir reden, nicht mehr wahr ist oder wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, ob das die Wahrheit ist, ja, dann wird es schwierig. Die wenigsten Menschen erwarten Wahrheit heute noch aus einer institutionellen Religion. Die ist ihnen weithin verdächtig. Aber wenn jemand erlebt, dass die Wahrheit aus einer Gemeinschaft von Freunden, aus einer Familie, die zusammenhält, oder aus einer Gemeinde kommt, in der spürbar ist, dass man sich untereinander liebt, dass man sich da vertraut, dass man sich annimmt, dass man sich hilft, dann wird er nachdenklich. Eine von den Kirchen enttäuschte Umwelt kommt nicht mehr ins Nachdenken durch wortgewaltig vorgetragene Rechtgläubigkeit, sondern durch Menschen, die zuhören, die nachfragen, die eine Kultur des Hinsehens leben und nicht des Wegschauens, die begleiten, die bei der Wahrheit bleiben und für sie einstehen. Jesus sagt von sich, dass er die Wahrheit ist und dass seine Wahrheit uns frei macht. In Johannes 8, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Dieses Wort ist für Freiburger ja ein bekanntes Wort. Es ist die Freiburger Universitätsdevise und sie steht auf der Westseite des Kollegiengebäudes der Albert-Ludwig-Universität an der Stirn des schönen Bogens, mit dem die Aula aus der übrigen Fassade leicht herausgewölbt ist. Da steht es in vergoldeten Buchstaben. Und Jesus verkündet nicht nur die Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Noch im Verhör vor Pilatus, da bezeugt er von sich, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Worauf Pilatus entgegnet, die Wahrheit. Was ist überhaupt Wahrheit? Ja, weißt du, Stefan, es gibt viele Wahrheiten und jeder hat halt seine Wahrheit. So denkt man doch heute. Fakten, Tatsachen, Wahrheiten sind nicht gefragt. Wahr ist, was nicht wahr ist, das ist gar nicht die Frage. Immer mehr Künstler, Literaten und auch Journalisten sagen es offen, dass sie in ihrer Arbeit keinerlei Wahrheit mehr intendieren. Sie wollen bewusst nichts sagen, nichts mitteilen, jedenfalls nichts Tieferes. Nur Oberfläche ist gefragt. Zu uns kommt ja wohl kaum jemand in den Gottesdienst, weil er meint, dass er hier die Wahrheit für sein Leben findet. Zu mir ist noch keiner gekommen in all den Jahren, der mir gesagt hat, ich komme jetzt hierher, weil ich will die Wahrheit für mein Leben finden. Aber vielleicht kommt der eine oder andere, weil er gehört hat, dass in unserem Netzwerk der Beziehung Licht, Aufrichtigkeit, Wärme und Offenheit Platz haben. Dass hier Menschen sind, die zuhören, die mich ernst nehmen, die sogar mal für mich und mit mir beten, die sich nicht nur um sich selbst drehen, sondern die die Wahrheit hochhalten. Ich bin schon mit Gästen, die uns besucht haben, oft nach Freiburg gegangen, auf den Münsterplatz, um mit ihnen das Freiburger Münster anzuschauen. Man genießt diese schöne Kulisse, ihr kennt das, und man kann ja dann auch noch in der alten Wache einen guten badischen Wein trinken. Und einmal hatte ich Besuch, dann habe ich ihm das Münster gezeigt und er hat da kurz hochgeschaut, den Turm, die Kirche, ja, dann hat er gesagt, ich habe alles gesehen, aber man kann ja gar nichts erkennen, was das überhaupt für Fenster sind und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja komm, lass uns mal in das Münster hineingehen. Und aus purer Höflichkeit hat er gesagt, ja okay, gut, gehen wir mal rein. Und dann, neben all dem Herrlichen und dem Beeindruckenden von diesem Bau, hat er dann die Fenster gesehen, diese Klarheit, diese Buntheit, hat die Bilder erkannt und er war fasziniert von den Farben und der Botschaft. Und so ist es auch mit unserem Leben in Bezug auf Jesus. Wir können tausendmal draußen stehen und drüber reden, aber irgendwann, dann muss ich mich entscheiden und muss hineingehen und die Wahrheit aufnehmen. Erst dann wird die Wahrheit mich frei machen. Unser Netzwerk der Beziehung braucht eine Kultur des Lichts, der Wahrheit und das Letzte, eine Kultur der Vergebung. In unserer Gesellschaft, da verfestigt sich zusehends eine Kultur der Anklage. Ja, das kriegen wir ja mit, die Industrie klagt die Politiker klagen die Konzerne an und die Bürger beschuldigen die Politiker. Wie schnell sind wir dabei, die Schuld beim anderen zu suchen und ihn unter Anklage zu stellen? In den Gemeinden damals, an die Johannes diese Briefe schreibt, da gab es zwei Richtungen, die behaupteten, erstens, lieber Johannes, wir sind ohne Sünde und zweitens, wir haben auch nie gesündigt. Und Johannes hält dem entgegen, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ich weiß, über Sünde zu reden, das ist nicht attraktiv für euch, es ist vielleicht noch ein bisschen gewohnt, weil wir sind Menschen, die einen Gottesdienst besuchen, aber über Sünde zu reden ist heute nicht sexy. Viele sagen, Sünde, das gibt's gar nicht. Und die Apostel des Johannes, die passen so gesehen prima in unsere Zeit, weil er sagt, wir brauchen eine Kultur der Vergebung. Was unterscheidet denn Sünde von all den anderen Konzepten? Fehler, Schuld, Versagen. All diese Wörter scheinen für etwas zu stehen, was man tut. Da war was falsch oder ich habe was falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, okay, dann kann ich es ja wieder gut machen. Aber Sünde ist nicht etwas, was du tust, sondern Sünde bezieht sich auf das, was man ist. Sie trifft ein negatives Urteil über eine Person. Sünder zu sein, das bezieht ein negatives Urteil auf den ganzen Menschen. Und wenn man das nicht ironisch meint, dann hört der Spaß für viele ganz schnell auf. Ja? Kann man den Menschen heute als Sünder brandmarken und ihn dadurch abwerten und entehren? Ihn sogar unter Umständen durch eine solche Entwertung sogar noch versuchen, fügsam zu machen? Ich glaube, dass die Botschaft von uns Christen, wenn wir über Sünder sein und Sünde reden, oft so gehört wird. Ich bin kein Mensch, der mal einen Fehler macht, was ja menschlich wäre, sondern die sehen mich gleich als Sünder, ja? So ein verkehrter Mensch. Und diese Wahrheit ist total sperrig und Johannes sagt, wenn wir das nicht schlucken, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Aber Moment mal, wertet mich das nicht radikal ab? Und wie kann ich denn da glauben, dass es stimmt, was die Christen immer sagen, dass ich radikal von Gott geliebt bin, ich der Sünder? Wir spüren diese Spannung. Jeder weiß so ungefähr, was Schuld bedeutet. Wozu braucht es aber diese religiöse Zusatzvokabel, Sünde? Dieser Code, das ist ja ein hoffnungslos beschädigter Code. Das Wort ist zu einem Unwort geworden, das ist verbrannt. Und wer es einfach so verwendet, der erklärt nichts, der bringt sich höchstens in Erklärungsnöte. Und folglich verzichten viele heute auf das Wort Sünde und Sünder. Aber das Thema Sünde und Sünder, das kann nicht einfach preisgegeben werden, denn dann führt das im Prinzip zu einer Selbstaufgabe des Christentums. Damit wird nicht auf das Böse, das Thema Gut und Böse verzichtet, denn das Böse ist ja durchaus vorhanden. Es ist sozusagen allgegenwärtig. Es hat nur seinen Amtssitz verlegt. Das Böse ist weniger die Sache des Einzelnen, es ist eher die Sache einer strukturellen Schieflage. Dann liegt das in der Zerstörung der Umwelt, in der Belastung der Luft durch Stickoxide, in ungerechten Handelsbeziehungen oder in nicht inklusiver Sprache oder in einem nicht vorhandenen Verteilungsschlüssel der EU für Flüchtlinge. Aber die Anklage des Einzelnen als Sünder, die will man nicht hören, die ist nicht gefragt, die braucht es dafür auch nicht. Aber es braucht von unserer Seite eine Übersetzung dessen, was wir im Kern kommunizieren wollen. Die christliche Sündenlehre kann man nicht einfach von außen betrachten. Denn Sünde ist biblisch betrachtet ja ein universelles Problem. Sie betrifft nicht einige ganz schlimme, schräge Typen, sondern alle. Jeden von uns. Sie hat etwas mit der Gottesbeziehung zu tun. Sünde erschöpft sich nicht in moralischen Debatten. Auf die Sünde hast du als Sünder keinen neutralen Blick von außen. Das ist wie in der Geschichte von den drei Fischen. Also, da schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen dann einen großen, alten Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Und der nickt ihnen zu und sagt, morgen Jungs, wie ist das Wasser? Und die zwei Fische schwimmen weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen langen Blick zu und sagt dann, was ist denn das? Wasser. Sünde ist solches Wasser, in dem wir schon immer schwimmen. Und der dänische Philosoph und Christ Søren Kierkegaard, der hat es so formuliert, niemand vermag aus eigenem Vermögen und von sich selbst her auszusagen, was Sünde ist. Eben deshalb, weil er in der Sünde ist. Sünde, das ist ein sehr persönliches Thema. Sündenerkenntnis gibt es nämlich nur als Selbsterkenntnis. Eine Selbsterkenntnis, die die eigene Lebenserfahrung neu beleuchtet. Und das geschieht, wenn Gottes Licht und Wahrheit durch Jesus sozusagen von außen auf mich trifft. Dann erkenne ich meinen Zustand. Dann kann ich akzeptieren, dass ich Sünder bin. In einem vom Licht und Wahrheit durchdrungenen Netzwerk, da kann so etwas geschehen. Und dann gilt dir, was Johannes sagt, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. In dem Moment fällt die Kultur der Anklage und weicht einer Kultur der Vergebung, weil Jesus da ist. Die göttliche Vergebung hat eine feste Basis. Sie ist nicht nur ein punktuelles oder zufälliges Ereignis. Sie besteht in der Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat, durch seinen Tod am Kreuz. Und Johannes sagt das ganz klar, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. In transparenten Beziehungen herrscht eine Atmosphäre, in der Sünden bekannt werden können. Hier wird ein Umgang gepflegt, der deutlich macht, ich bitte um Entschuldigung, ich bitte um Vergebung. Und so entsteht eine Kultur der Vergebung. Und immer wenn das passiert, wird wieder ein Stück zerstörte Gemeinschaft hergestellt. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft miteinander. Dann fließen wieder Liebe und Friede und Freude in unser Herz. Die Blockaden, die Dämme und Mauern werden gesprengt, wenn ich bekenne und Vergebung empfange. Und darum reiht das Johannes so auch so aneinander. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. So bleibt unser Netzwerk der Beziehung tragfähig. Gemeinschaft hat eine tiefe Dimension. Das ist kein oberflächliches Verbundensein, sondern unsere Gemeinschaft, die ist teuer erkauft. Jemand hat sein Blut für uns vergossen, damit nichts mehr zwischen uns steht, auch zwischen uns als Einzelnen. Zwischen mir und dem, der so ganz anders ist, dessen Art mich manchmal nervt. Es entsteht eine Verbindung, in der Licht, in der Wahrheit und Vergebung uns helfen, einander anzunehmen. Wir haben drei Aspekte unseres Netzwerks der Beziehung angeschaut: Licht, Wahrheit und Vergebung. Es ist gut, hier zu sein. Denn jeder, ja, du selbst entscheidest, welche Kultur in deinem Leben Platz hat. In deinem Privatleben, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in der Beziehung mit deinen Kindern, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Firma, in deiner Praxis, in deinem Freundeskreis. Du kannst sagen, ich lebe eine Kultur der Finsternis, der Lüge, der Anklage, des Hasses, der Heuchelei, aber dann wird dein Netzwerk der Beziehungen kaputt gehen oder nur destruktive Beziehungen werden bleiben. Oder du kannst dich für eine Kultur des Lichts, der Wahrheit und der Vergebung entscheiden. Es ist deine Entscheidung. Klär das für dich. Amen.